Toll. Ich muss mich erstmal einrichten.
Schüttel ab.
So, ich schüttel ab. Ah ja, genau, die Schüttelmeditation, ne? Ja, wunderbar.
Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rieke, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
Ja, ich muss auch ein bisschen abschütteln.
Schüttelmeditation. Ich habe gerade Rieke erzählt, dass ich das mit meinen Kids abends jetzt mache. Bevor wir ins Bett gehen, wird die Disco-Kugel angeschmissen bei uns zu Hause. Und es gibt immer die gleichen zwei Lieblingssongs. Und das sind so 6 bis 7 Minuten insgesamt. Und wir schütteln alles weg.
Das ist aber echt alles abgeschüttelt.
Ja, aber es ist super, ne? Weil die Kleine liegt dann im Bett und sagt, Mama, tanzen, schütteln. Und macht dann so neben mir. Das ist total geil.
Einfach so ein Wackeldackel.
Ja, aber ich finde es total geil und es funktioniert tatsächlich, weil wir danach 5-mal tief ein- und ausatmen und die Sterne wegpusten am Himmel. Und ich merke, dass mein Sohn damit viel, viel besser reguliert ins Bett kommt.
Voll gut.
Ist richtig geil.
Also willst auch nicht wissen, was bei uns abgeht in den Minuten, bevor wir uns zum Buch lesen.
18.30 Uhr.
Nein, aber wenn wir uns dann schon umgezogen, Zähne geputzt und alles und wir wollen ins Bett, dann fängt er an, Puzzlebäume zu machen.
Ja, aber das ist ja richtig und das ist auch super interessant, weil die Kinder sich damit selber regulieren. Also wenn Kinder das machen, bitte bloß nicht den Kindern sagen, die sollen jetzt still bleiben, sondern am besten die noch 10 Minuten, 5 Minuten einfach das machen lassen. Hüpfen lassen, springen lassen, schütteln lassen, Purzelbäume. Oder wenn Kinder auch abends im Bett liegen und die knallen ihre Füße dann nochmal so auf die Matratze.
Das kann ich auch tolerieren. Ich sage ungefähr eine Minute.
Aber dann irgendwann nervt es mich. Nein, wirklich. Du kannst, aber ja, es darf dich nicht nerven. Dein Kind, und das ist geil, das ist Selbstfürsorge, weil das Kind sorgt in dem Moment für sich selbst.
Ja, aber weißt du, was ich sage? Weil es sich reguliert. Der ist dann, manchmal ist er aber auch so unruhig,
das,
wirklich über Minuten.
Ich weiß, aber dann denke ich von dem Hirn. Nein. Lass dein Kind Hirnarbeit tun.
Ja, darf es doch. Aber dann sage ich, dann mach das in deinem Bett. Weil mich macht das wahnsinnig, wenn du daneben liegst.
Du musst
liegst.
Dir halt irgendwie was überlegen.
Ich habe dann gesagt, neues Bett. Ein neues Zimmer kriegen sie, ein neues Bett, neue Regeln.
Ja, aber nee, wirklich. Deshalb mache ich aber das mit der Schüttelmeditation, weil mich das auch wahnsinnig gemacht hat, wenn der plötzlich wie ein Irrer durch das Bett gehüpft ist, wie so ein Gummibär. Und die Kleine dann aus, keine Ahnung, ich meine, wir schlafen ja jetzt alle meistens sehr hoch. Ist ja schön fürs Alter irgendwann, wenn man die Beine nur noch so raushängen lässt. Aber mich hat das genervt und das ist totaler Blödsinn. Also einfach machen lassen. Oder du überlegst dir halt auch was anderes, damit sie das nicht mehr tun müssen.
Ja. Keiner Tipp. Ja, es ist auch nicht immer so, muss ich tatsächlich sagen. Der ist ja so hitzeempfindlich und jetzt, wo es kalt ist draußen, ist der auch nicht mehr so unruhig, wie wenn es wärmer ist. Dann muss er mal Decke weg, Decke drauf, Decke weg.
Aber
drauf.
Guck mal, wie krass das eigentlich ist, dass wir als Mütter davon dann genervt sind und sagen, jetzt muss der eigentlich still liegen. Aber es ist dann neurologisch gesehen wieder und auch so, also für die Kindererziehung einfach viel, viel geiler ist, das zu wissen, dass das total normal ist.
Aber weißt du, ich finde, das ist auch gar nicht schön, weil ich erinnere mich auch noch, wie ich als Kind immer an die kalte Wand mit meinen Füßen bin dann da lang gelaufen, Füßen an der Wand und so. Aber das Ding, ich finde, das Nervige ist ja, wenn du daneben liegst, das macht einen so wuschig.
Und weil das du willst ist ja, dass die schlafen.
Ich sage auch immer, wenn er sagt, ich bin aber nicht müde, denke ich, ist überhaupt gar kein Thema. Du kannst auch noch reden mit dir selber, irgendwas machen. Leg dich doch einfach rüber ins andere Zimmer in dein Bett. Weil ich bringe sie ja in unserem Bett dann zusammen ins Bett.
Und dann kann der Kleine nicht schlafen.
Nee, aber der Große will ja nicht von uns weg. Aber deswegen, ich sage ja, weißt du, kannst das alles machen. Du kannst sogar auch noch ein Hörspiel hören, egal. Aber er will ja trotzdem mit uns einschlafen. Und das ist halt das Anstrengende, dass er sich die ganze Zeit neben mir dieses... Und dann kann ich es lange und dann atme ich ein, denke ich, er hört bestimmt gleich auf.
Aber sag mal, ich finde so Einschlafritualen mit Kindern, ich finde, das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Hast du, als die auch kleiner waren, schon was mit denen gemacht, auch als im Babyformat? Oder halt, ab wann hast du damit angefangen?
Also meine sind immer beim Stillen eingeschlafen. Und dann immer alle gesagt haben, das soll man entkoppeln. Dachte ich, wie soll ich das denn entkoppeln? Der schläft sofort ein. Dann muss ich ihn ja wecken. So.
Das ist und
dann,
das schönste Gefühl für die, so einzuschlafen, voller Geborgenheit.
Also das war Baby, als sie dann so... vielleicht nicht mehr ganz eigentlich, habe ich tatsächlich schon versucht, mit den Bilderbüchern anzugucken, also mit dem Kind, das war ja dann nacheinander. Und dann immer so, man guckt sich noch was an und dann legen sie sich ins Bett an. Da war beim Kleinen, der ist ja dann in einem Beistellbett im anderen Zimmer alleine eingeschlafen, mit immer Handhalten die ganze Zeit. Der hat immer geknibbelt hier an dieser Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. bis er eingeschlafen ist, saß ich dann halt neben ihm. Und dann, als der zweite kam und ich dann wir angefangen haben, uns abzuwechseln, einer bringt beide ins Bett, ist es immer so, wir lesen. Jeder darf sich was aussuchen. Buch oder Geschichte. Ich muss ja immer Geschichten erzählen, aber zwei Geschichten gibt's nicht. Also einer muss mindestens ein Buch haben, weil das ist kreativ anspruchsvoll, sich Geschichten auszudenken. Also jeder darf was aussuchen und dann liegen die beide in meinen Armen und schlafen ein. Ja, also bis sie eingeschlafen sind, bin ich und wir beide, mein Mann auch, im Bett. Aber wir hatten es ja auch gerade eben davon. Ne? Also ich genieße das schon extrem, weil gerade der Große auch nicht so viel erzählt. Und immer wenn wir im Bett sind, kommen dann so Sachen. Boah, Mama, weißt du, heute im Kindergarten oder so. Und das sind die kleinen, feinen Momente, die muss man dann ausnutzen. Ne? Wenn es mal nicht um Lego Ninjago geht und irgendwelche Welten, die er sich erschaffen hat, sondern wirklich mal die interessanten Facts. Mm. Und das kommt halt nur abends.
Weißt du, was ich total spannend finde, ist so diese Sache, dass ich, als ich klein war, mein Vater sehr, sehr viel weg war. Der war auch am Wochenende meistens dann nur da tatsächlich. Und ich mich aber extrem positiv daran erinnere, wie glücklich ich war, wenn mein Vater sich abends, wenn er mir eine Geschichte vorgelesen hat, noch zu mir ins Bett gelegt hat und ich dann so einschlafen konnte. Einfach dieses Gefühl, da ist jemand, ich werde geliebt, ich werde gehalten und das ist das schönste Gefühl. Ich bin total dankbar und glücklich, dass ich meinen Kindern das jeden Abend gebe und dass es nicht nur eine Ausnahme mal ist, irgendwie am Wochenende oder so, weil die Zeit sich einfach so entwickelt hat. Und also bei uns ist ja gerade so, wir sind ja immer noch im Familienbett unterwegs. Wir sind aber gerade so an so einem Punkt, dadurch, da haben wir ja hier und da auch schon drüber gesprochen, dass die Kleine halt sehr oft wach ist, dass die einfach auch anders ist in ihrem Verhalten bei uns im Bett. Und ich merke auch, dass zum Beispiel mein Mann dadurch, wenn er da ist, dann übers Wochenende und an den Tagen, in denen er halt hier in Frankfurt bei uns ist, dass der super schlecht schlafen kann und dass wir oft alle total, also ich sehe immer nur so, sie liegt meckernd in der Mitte und alle Augen auf im Dunkeln, so bing, an die Decke gestarrt, so stelle ich mir das immer vor. Also ich merke, dass wir jetzt gerade in so einem Zustand sind, wo ich nicht mehr so genau zu 100% sagen kann, dass ich, Familienbett ist gerade für uns, glaube ich, nicht so die 100%ig beste Lösung, wie sie sonst immer war. Ist er nicht da, dann haben wir auch noch mehr Platz. Und ich meine, das sind ja schon 4 Meter, aber trotzdem ist dann noch mehr Platz. Und es ist ja auch nochmal eine andere Energie auch im Raum, weil er, da würde ich jetzt im Human Design wieder ein bisschen abtauchen, mit seiner eigenen Energie, die er mit ins System reinbringt, nochmal ein komplettes Setting auch verändert. Und das ist schon ein bisschen schwierig, aber meine Kinder bekommen das jeden Abend, dass sie im Arm einschlafen können und dass sie in Geborgenheit, in Sicherheit sind etc. Und das finde ich total schön.
Es ist bei uns ja auch so. Und wir haben ja auch, wir sind uns da auch immer noch einig.
Ja, du bist ja gestern auch eingeschlafen.
Boah, das passiert mir ja fast nie, ne? Aber es war heftig gestern.
Gestern warst du müde, ja.
Ich war, und mein Mann kam dann so vom Sport, der war noch im Fitness und meinte so, hallo.
Wo bist du?
Und ich bin dann aber auch sofort wach. Also so wie, ich bin dann so einer Übergangsphase. Aber danach schaffst du es auch nicht mehr. Ich bin dann natürlich noch aufs Sofa runter, weil das war eigentlich mein Abend.
Eigentlich hättest du direkt
das ging halt gar nichts mehr, ne? Aber genau, ich schlafe ja mit den beiden im großen Bett bei uns ein, damit ich sie beide kuscheln kann und dann tragen wir sie rüber.
Ach so.
Also die schlafen ja schon in ihrem eigenen Betten. Mhm. Der Kleine kommt so 99% dann irgendwann so gegen 2:30 irgendwann zu uns. Aber den merkt man nicht. Und der Große schläft immer durch. Mhm. Aber doch, wir tragen die dann weg, weil wir dann auch, wenn wir ins Bett gehen, dann nochmal lesen. Und mein Mann, der kann das dann auch nicht so gut. Und
das ist auch total okay.
Das ist auch okay. Und der Kleine, genau, der kennt das auch. Der kommt dann einfach wieder rübergelaufen irgendwann. Und ich finde das auch schön. Und wir haben halt auch beide für uns festgestellt, es stört uns nicht und wir genießen es auch. Deswegen wollen wir es gerade auch noch nicht ändern. Manchmal hat man mal so Tage, wo es richtig lange dauert und dann denke ich auch, scheiße. Ne? Oh, oder wenn ich noch was zu tun habe, denke ich, oh Mann, das wäre jetzt schon richtig cool. Und der Große hatte aber interessanterweise so vor einem halben Jahr eine Phase, hat er gesagt, ich bin jetzt groß, ich möchte alleine einschlafen. Er hat es aber eigentlich nie geschafft. Er hat es dann einmal geschafft mit einem Comic lesen und Hörbuch hören, dass er irgendwann Licht ausgemacht hat. Das war einmal. Und nur als mein Mann die beiden ins Bett gebracht hat und als ich es gemacht habe, ist er dann doch immer rüber gesagt, er will doch nicht alleine einschlafen.
Geht bei uns auch gar nicht, tatsächlich.
Aber es kam von ihm, ne? Weil er es bei anderen gesehen hat und gesagt hat, ja, okay, jetzt.
Ne? Aber er war mutig, er hat es ausprobiert, das ist mega geil, ne?
Und er hat jetzt auch schon mal beim Freund übernachtet und es war gar kein Thema, ne? Ich habe ja gedacht, die wohnen ja nur 3 Häuser weiter, dachte ich, gar kein Problem, ich hole ihn dann ab, ne? Die Mutter hat gesagt, das war gar nichts. Die haben dann zusammen in einem Bett geschlafen und das war dann Also ich merke ja, eigentlich wäre er so weit, er kann alleine einschlafen, aber er will einfach nicht. Und das ist halt das, er ist ja nicht so der körperlich nahe Typ und da genießt das aber. Er knibbelt immer noch an den Fingern rum und er manchmal nimmt er sich dann auch einfach nur die Hand, schläft gar nicht mehr immer im Arm ein, aber er will immer noch irgendwie die körperliche Nähe spüren.
Das ist so schön.
Und wenn ich aufstehe, weil ich denke, er ist eingeschlafen, dann kommt immer schon in so einem weinerlichen Ton, Mama, und du sollst nicht gehen. Und manchmal, wenn es mir zu lange dauert, sage ich, pass mal auf, ich gehe jetzt mal die Spülmaschine ausräumen.
Und dann komm ich
oder
wieder.
Und dann komme ich wieder und sage, da kommst du auch wirklich. Und ich komme auch wirklich immer, aber er ist halt immer eingeschlafen.
Ja, das habe ich, aber das haben wir auch schon gemacht und es hat auch tatsächlich gut funktioniert. Das, also dann mache ich aber auch eine Traumreise an. Also, es gibt bei uns auch so feste Sachen, die wir machen. Also ich habe jetzt angefangen mit der Schüttelmeditation, also mit diesen zwei Liedern, was sensationell gut klappt, weil die beiden einfach Musik und Tanzen lieben und ich schüttel mit denen alles weg, wie nur geht. Also das ist echt cool. Und wenn wir dann im Bett sind, machen wir 3-3. Also jeder von uns beiden darf abwechselnd immer einen schönen Moment aus dem heutigen Tag irgendwie erzählen. Und da ist mir besonders wichtig, dass ich versuche, ihm jetzt beizubringen, wie er Gefühle und also, dass er das wirklich artikulieren kann, dass er sagt, was er gefühlt hat, dass ich mehr Wörter damit reinbringe, damit er nicht nur weiß, schön oder gut, ne? Oder ja, ich war aufgeregt oder so oder ich war wütend, sondern ich versuche da so ein bisschen die Facette, also die Kiste einfach ein bisschen zu öffnen und dass ich auch Gefühle mit dem Körper kombiniere, dass ich also auch frage, wo hast du es denn gespürt? Ne? Also war es in der Brust, war es in Füßen, hat es gekribbelt, gedrückt, war es dir warm, kalt? Also sowas versuche ich jetzt gerade, weil ich merke, dass es für ihn gerade in der Entwicklung gerade richtig, richtig gut passt und auch sehr wichtig ist, dass er das lernt. Und weil wir haben nämlich momentan das Problem und ich bin auch immer die Vorlesemama gewesen und ich liebe das und meine Kinder haben 1000 Bücher zu Hause und es ist mir auch extrem wichtig, dass wir das haben, aber ich kann gerade nicht vorlesen, weil die Kleine zieht gerade nicht mit. Sobald ich das Licht anlasse, wenn ich beide alleine mit ins Bett bringe, dann muss sie entweder erst schlafen und er muss so lange wach bleiben. Oder ich muss halt wirklich nur das machen, was ich eh schon tue. Und das Buch fällt leider weg. Und das kommt gerade wirklich zu kurz. Also mir fehlt es persönlich. Und dann gibt es eine Traumreise. Es gibt nämlich geile Podcasts, die einfach nur Kindertraumreisen haben. Und da dauert das 5 Minuten.
Ist er weg. Ja, das ist voll gut. Aber man muss das alles ausprobieren. Mein Großer findet super langweilig, die Traumreisen. Die sagten, das ist so eine langweilige Geschichte. Aber mein Vater hat früher auch immer Geschichten erzählt. Der war ja auch immer unter der Woche weg. Und der kann einfach auch richtig gute Geschichten erzählen. Der hat die auch schon mal jetzt ein paar auf Papier gebracht für mich. Und daher kam ich da überhaupt drauf mit diesem Geschichte erzählen. Und das ist auch ganz cool, weil wir dann nämlich nach im ersten Buch Licht ausmachen und dann nur im Dunkeln gibt es nur die Geschichte. Und bei uns ist auch, ich lese tatsächlich tagsüber gar nicht mehr. Weil die sind so Spielen und dies und Action und sonst würden wir wirklich kaum noch lesen. Ich bin ja total der Bücherei-Fan, weil der Große liest ja jetzt richtig irgendwie 3 Fragezeichen-Kids und so Sachen und der kennt die dann halt schon. Ne? Das heißt, ich denke mir manchmal, also Bücher kaufen ist bei uns gerade gar nicht mehr so cool, weil er will dann immer neue Geschichten. Er weiß sonst schon, was passiert. Das ist ja bei den Kleinkindbüchern so, anders, dass dann wollen die Geschichten immer wieder, also wie oft ich schon in meinem Leben Gryffalo vorgelesen habe oder so, ne? Ja, oder solche Bücher. Genau.
Cool.
Ja, aber es ist echt spannend. So individuell mit diesem ins Bett bringen und ich kann echt immer nur den Tipp geben, macht so, wie es sich für euch wirklich gut anfühlt und womit ihr euch wohlfühlt. Ich habe auch wirklich einige Mamas, die das knallhart durchgezogen haben, gesagt haben, meine Kinder müssen alleine einschlafen und das auch zwar begleitet haben, aber es auch schwierig war, aber die haben dann gesagt, ich ziehe das jetzt durch eine Woche. Okay, wenn es für sie auch das Bedürfnis ist und sich das gut anfühlt, finde ich das auch vollkommen okay. Ich habe dann oft mal an mir gezweifelt und habe gedacht, boah, ich muss das auch machen, weil natürlich ist das geil, du legst die um 7:30 hin und gehst raus. Ja? Aber es fühlt sich einfach nicht richtig an und solange, ich denke auch, die entkoppeln sich sowieso super schnell und ich denke immer so an mich und denke immer so, hatte ich mit 10 noch das Bedürfnis, mit meiner Mutter zu kuscheln oder so, das war dann halt auch nicht mehr da. Und
ich weiß
das
gar nicht mehr. Ich glaube, das war, also ist halt weniger, ne? Aber es ist so, ich möchte es gerade auch nicht missen.
Ja, und wir sind da auch viel on the road, wir beide, und sind ja schon viel weg. Und ich habe auch manchmal, wenn ich von der Praxis erst um 7:30 nach Hause komme, dann sind das auch meine goldenen 2 Stunden noch, die ich habe.
Die Akkus werden, der Mama-Liebes-Akku wird halt aufgefüllt. Genau, und meiner
verlangt das dann auch.
Ne? Also das ist halt, ist für alle Beteiligten halt schön. Außer abschließend, wenn es ist, dass man auf deinen Geburtstag eingeladen ist und das Kind schläft und schläft nicht ein. Ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen, als ich auf den Geburtstag gehen wollte. Wir sollten um 8 Uhr da sein, wir sind um 9:30 dann losgefahren. Weil ich so sauer war.
Und dann bist du halt, das spüren
das
die halt
auch.
Das
war richtig scheiße.
Nee, und das spüren die auch
das
einfach.
Das war richtig schlimm.
Ja.
So, Aber wir haben, du hast dir ein wunderschönes Thema heute noch überlegt, ja, was wir für alle Schwangeren auf jeden Fall etwas erläutern wollen.
Ja, es kam nämlich sehr oft, haben wir jetzt schon auf Instagram die Anfrage bekommen, Thema Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung, könnt ihr darüber mal eine Podcast-Folge machen? Und dann haben wir uns gedacht, das nehmen wir jetzt endlich mal in Angriff, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich meine, es betrifft ungefähr 3-5% der Schwangeren, was nicht wenig ist, und haben festgestellt, ja, wir haben da tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen.
Krass, ne?
Und wir haben ja wirklich in unseren Podcasts, ich glaube, wir sind jetzt 170. Folge ungefähr. Noch nicht einmal drüber gesprochen, deswegen here it is.
So, also für alle, die es nicht aussprechen können, so wie ich vielleicht, nein. Schwangerschaftsvergiftung. Gibt es, also erste Frage, ich hau einfach mal so ein paar Sachen raus, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, was wir so oft gestellt bekommen haben. Gilt es für alle Trimester?
Nee, eigentlich tritt die Schwangerschaftsvergiftung tatsächlich erst nach der 20. Schwangerschaftswoche auf. Das ist ja eine Erkrankung, die mit einem Bluthochdruck einhergeht. Es kann aber sein, dass Frauen schon einen Bluthochdruck mit in die Schwangerschaft reinbringen. Also es da quasi ein bestehender Bluthochdruck ist. Oder halt dann einen Bluthochdruck entwickeln. Und den entwickeln sie eigentlich erst nach der 20. Woche. Aber ein reiner Bluthochdruck ist keine Präeklampsie, sondern da muss dann noch eine Organbeteiligung mit dazukommen. Das heißt, dass ein Organ schon mit geschädigt ist. Ja, es kann jetzt zum Beispiel die Niere sein, dass man eine erhöhte Eiweißausscheidung hat, oder vielleicht auch die Leber, dass man erhöhte oder dass man erhöhte Leberenzyme hat. Das heißt, da muss noch ein Endorgan sozusagen mit beschädigt sein, und dann spricht man über Präeklampsie oder von Präeklampsie.
Das heißt, welche typischen Symptome hätte ich als Schwangere?
Bluthochdruck. Mhm. Ja, also dass der Bluthochdruck.
Und das würde ich auch merken mit Herzrasen oder.
In der Schwangerschaftsvorsorge, deswegen ist das ja auch mit drin, wird ja regelmäßig auch der Blutdruck gemessen. Bluthochdruck geht oft immer auch mal einher mit Kopfschmerzen oder dass man seinen Puls sehr stark spürt. Und was auch noch ein typisches Symptom sein kann, wenn es auch schon die Leber mit betrifft, ist mein Oberbauch, sind Oberbauchschmerzen. Dass der Urin kann auffälliger sein, dass zum Beispiel aber auch eine weniger Urinausscheidung da ist, obwohl ich ganz normal trinke, weniger auf die Toilette muss, und dass ich dann halt merke, okay, ich habe viel mehr Wassereinlagerung zum Beispiel, also Ödeme, ja, dass man da merkt, okay, da funktioniert die Ausscheidung vielleicht auch nicht richtig. Eine plötzliche Gewichtszunahme, eine sehr starke, kann eben auch das zeigen, indem ich halt viel Wasser einlagere. Das sind so die typischen Anfangssymptome, sage ich mal, wenn dann noch so nervale Sachen mit dazu kommen, wie zum Beispiel Augenflimmern. Ja, das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener, sage ich mal. Aber so die typischen Sachen sind Bluthochdruck, Oberbauchschmerzen oder dass man eben feststellt, okay, ich lagere sehr viel Wasser auf einmal ein. Dann sollte man das auf jeden Fall überprüfen, und das macht man in der Regel eben nochmal mit einer Blutabnahme, wo man dann nochmal die Nierenwerte und Leberwerte mitbestimmt.
Super. Und jetzt wird es ja spannend. Also wenn festgestellt wird, dass ich als Schwangere betroffen bin, was wären die nächsten Steps?
Also ganz wichtig ist ja die Überwachung des Kindes vor allem auch. Ne? Die Therapie der Wahl ist die Entbindung, muss man einfach sagen. Ja? Also das heißt, heilen kann ich die Präeklampsie nur durch die Entbindung. Und das möchte man natürlich so weit wie möglich rausschieben. Mhm. Ja? Es gibt eine Early, also eine frühe Präeklampsie, ja, die eben schon so vor der 32. Woche auftritt. Und dann gibt es auch die Late-Onset-Präeklampsie, die halt später oder nach der 34. Woche auftritt. Wo es dann nicht mehr so gefährlich im Endeffekt ist, das Kind dann auch frühzeitig zu entbinden. Man muss ja sonst immer gucken, okay, wie viel Vorteil hat das Kind noch davon, im Bauch zu bleiben? Ja, und wie gesund bleibt aber auch die Mutter? Weil die Organe der Mutter leiden ja im Endeffekt auch unter der Präeklampsie. Ne? Und das Ganze liegt ja daran, oder da geht man davon aus, dass das Einwachsen des Mutterkuchens, der Plazenta, dass da etwas nicht richtig gelaufen ist. Das heißt, dass die Arterien da nicht richtig sich verbunden haben. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und deswegen es auch zu diesem Bluthochdruck kommt. Und das kann ja auch zu einer Minderversorgung des Babys führen. Das heißt, dass das Baby nicht mehr richtig versorgt werden kann über die Plazenta. Und das wird eben im Ultraschall untersucht und überwacht. Das heißt, was sind die ersten Schritte, wenn das auftritt? Ist natürlich die Blutdruckeinstellung, wenn der Blutdruck die ganze Zeit hoch ist, um einfach auch das mütterliche System sozusagen zu schützen. Und die Überwachung des Kindes, ja, sei es mit einem CTG, Doppler-Untersuchung, wo man die Durchblutung des Kindes checkt, und dann natürlich auch das Wachstum. Und ganz typisch für Präeklampsie, dann ist irgendwann auch ein Wachstumsstopp sozusagen des Kindes. Das heißt, das Kind wächst ja oft so auf seiner Perzentile. Mhm. Also man sieht schon ganz oft, das ist schon immer ein kleineres Kind oder schon immer groß. Und wenn man aber auf einmal sieht, das knickt so ein, das ist halt nicht normal. Ne? Und typischerweise haben die Kinder, die unter so einer Wachstumsrestriktion leiden, dann häufig auch einen sehr kleinen Bauch. Also gerade wenn die Präeklampsie relativ früh auftritt. Das heißt, der Bauch fällt so raus. Ne, der Kopf und der Oberschenkel, was man halt sonst noch misst, ist normal groß, sage ich mal. Und der Bauch fällt aber da ein bisschen aus dieser perzentilen Kurve raus. Und da überwacht man halt das Kind. Und dann muss man halt gucken, wie lange können wir das noch führen? So, wie lange, sag ich mal, wächst das Baby auch noch? Wann wächst es vielleicht gar nicht oder wann verändert sich die Durchblutung und wann heißt es, okay, jetzt müssen wir das Kind holen vielleicht auch.
Aber ist es dann, also wirst du dann eingeleitet oder ist es dann tatsächlich immer ein Kaiserschnitt?
Genau, das kommt eben darauf an, wann passiert das. Ist bei den ganz frühen Präeklampsien, die explodieren ja meistens irgendwann. Mhm. Ja, da würde man dann nicht, da würde man in der Regel dann einen Kaiserschnitt durchführen. Sind es eben diese späten Präeklampsien und es geht dann wirklich so Richtung Geburtstermin, weil man muss ja auch sagen, eine Einleitung kann ich ja erst machen, wenn der Körper der Frau auch bereit wäre für eine Einleitung, also überhaupt auch Rezeptoren ausgebildet hat, wo die Medikamente anschlagen. Dann kann man auch mal eine Geburt einleiten. Dann sagt man, man leitet jetzt ein und man hat ja dann auch, weil man auch noch diese gewisse Zeit sozusagen in Kauf nehmen kann. So eine Einleitung kann ja auch mal ein paar Tage dauern. Und wenn man das noch in Kauf nehmen kann, kann man auch einleiten. Bei den ganz frühen will man ja so lange wie möglich das Kind im Bauch lassen, weil es ja davon viel, viel mehr profitiert. Da macht man vielleicht noch eine Lungenreifung des Kindes, ne, dass das Kind halt, weil man schon weiß, es wird zu früh kommen, dass es halt einfach noch eine, dass die Lungen gereift werden. Und dann versucht man es ja wirklich bis zum letzten Moment auszureizen und dann würde man per Kaiserschnitt entbinden. Was ja auch schonender ist für so ein Würmchen, wenn die noch ganz klein sind, entbindet man die ja eigentlich auch nur spontan, wenn es wirklich direkt losgeht und der Muttermund schon offen ist und es quasi flutscht und nicht, wenn man da noch viel Druck und Stress auch auf das Kind ausübt.
Super.
Ja, schon ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Aber ich glaube, du hast jetzt auch in der Kürze eigentlich das Allerwichtigste auf den Punkt gebracht und auch so erklärt, dass man einfach genau weiß, um was es sich handelt und dreht. Ja. Was würdest du denn jetzt noch abschließend dazu zu dem Thema, also außer dir fällt jetzt noch was Medizinisches ein, was du unbedingt noch erwähnen möchtest, aber was würdest du denn sagen, wann soll eine Frau sich denn unabhängig von ihren Terminen beim Frauenarzt, die eh schon sind, wirklich dann direkt melden?
Auf jeden Fall bei Oberbauchschmerzen, bei Kopf, also ne, im anhaltenden Kopfschmerzen, Augenflimmern. Ja, und bei Symptomen von einem hohen Blutdruck. Also man merkt, der Puls ist stärker, Kreislauf macht nicht richtig mit. Ja, man kann ja mittlerweile sich fast überall auch so ein Blutdruckgerät holen. Mhm. Aber das sind so Sachen, also Übelkeit, Erbrechen, ja, gehört auch mit zu den Oberbauchschmerzen, dazu noch Übelkeit und Erbrechen. Ja, dann nimmt man einmal das Labor ab, dann hat man da schon Sicherheit, misst man den Blutdruck in der Praxis. Ja, da muss man ja sozusagen nicht mal zum Arzt rennen. Also es macht auch jeder, ne? Das sind solche akuten Termine. Da wird dann halt einmal geschaut, wie sieht das aus im, und dann weiß man schon weiter. Aber was ganz wichtig ist, man kann ja mittlerweile das Risiko berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, vor allem für die frühe Präeklampsie, dass ich die in der Schwangerschaft entwickle. Und das kann man im Rahmen des Ersttrimester-Screenings machen, mit Parametern, die bestimmt werden. Da gibt es verschiedene Enzyme, das S-Flit und das PLGF, was im Blut bestimmt wird der Mutter. Und zusammen mit dem Ersttrimester-Screening kann eben ausgerechnet werden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Und ist die relativ hoch, dann wird man den Frauen empfehlen, mit Aspirin, also ASS 150 am Tag, vorzubeugen. Das sollte vor der, sollte am Anfang des zweiten Trimesters spätestens gestartet werden. Und damit hat man, kann man zumindest vielleicht auch die Präeklampsie nach hinten rausschieben. Da sind die Studien sehr, sehr gut. Das heißt, da kann man schon eine Prophylaxe machen. Und es gibt halt Frauen, die sind, haben vielleicht ein höheres Risiko. Ne? Bringe ich schon Blutdruck mit, einen hohen? Habe ich ein Übergewicht, Diabetes? Ja, es gibt auch die Erstgebärende sind auch eher betroffen. Oder auch sehr junge Schwangere zum Beispiel oder sehr alte Schwangere. Das heißt, da gibt es auch noch ein paar so Risikofaktoren. Und wenn man sowieso so ein Screening macht, sage ich mal, kann man das theoretisch auch mitmachen, gerade wenn man einem von diesen Risikofaktoren auch was mitbringt. Um dann diese Prophylaxe eben auch zu machen. Manche sagen auch, dass gerade übergewichtige Schwangere unabhängig von diesem Test einfach diese Aspirin-Prophylaxe nehmen sollten. Also da auf jeden Fall auch nochmal mit deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin drüber sprechen. Das ist nochmal was man präventiv quasi machen kann.
Cool. Mega. Ich glaube, ich habe nämlich jetzt noch eine Sache mitgebracht. Wir haben vor kurzem in unserem Newsletter mal gefragt, welche Herausforderungen es denn so gibt als Mama, als Frau, weil wir ja dieses Jahr auch mehr in das Thema Frau bleiben einsteigen möchten. Und wir haben eine E-Mail bekommen, die fanden wir besonders schön. Also alle sind immer schön, aber auch super, also wirklich nochmal lieben Dank an alle, die uns wirklich auf den Newsletter, also wirklich ganz frei und privat mit all ihren Emotionen und wirklich Herausforderungen geantwortet haben. Es waren echt einige. Und wir hatten eine Anfrage, da ging es um Geburtsverletzungen. Wie kann man sich als Frau ja, wieder als Frau fühlen, wenn man vielleicht nachhaltig Probleme immer noch mit Geburtsverletzungen hat. Und ich glaube, da hast du dich ja auch mit gewissen Sachen in der Praxis auch mit drauf spezialisiert, weil das ist ja für dich auch nichts Unbekanntes, ja, weil die Sexualität irgendwie darunter leidet, man vielleicht das Selbstwertgefühl auch ein Stück weit verliert, weil es ja irgendwie anders ist und nicht so wie vorher. Also da ist ja mental, hängt da ja auch ganz viel mit zu hinten dran. Aber was waren denn so deine Impulse, als wir die E-Mail bekommen haben vor ein paar Wochen?
Totales Verständnis erstmal, also weil ich ja wirklich gerade im Rahmen des Beckenboden-Checkups hier in der Praxis viele Frauen sehe und auch oft das Thema Sexualität anspreche. Und ich kann das einfach so gut verstehen, weil das ist ja so ein wichtiger Teil von dir. Und wenn der auf einmal ganz anders ist, ja, und ich selbst hatte auch eine Geburtsverletzung, da hatte ich auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Also der Dammschnitt, der wirklich lange noch wehtat, gar nicht jetzt unbedingt beim Geschlechtsverkehr, sondern beim Fahrradfahren, zum Beispiel auf dem harten Fahrradsattel oder so. Ich habe den gespürt, nur ein Spüren, ne? Und hatte das dann im Rahmen meiner Neuraltherapie-Ausbildung mal behandeln lassen. Es hat mich gar nicht so stark eingeschränkt, war aber überrascht, wie gut das noch ging nach 5 bis 6 Jahren nach der Geburt. Und mein großer Impuls ist einfach erstmal zu sagen, es ist nicht normal und es sollte nicht hingenommen werden. Wenn Geburtsverletzungen noch unangenehm sind und schmerzhaft, gibt es immer Optionen, etwas zu tun. Es kann auch mal sein, dass eine Naht einfach nicht gut gelaufen, also verheilt ist. Ja, das heißt, vielleicht ist auch zu eng genäht ist, wo ich niemandem Vorwurf mache, weil nach einer Geburt ist alles sehr geschwollen. Man weiß oft auch nicht, wie das dann abheilt. Ne? Aber sowas kann man wieder aufmachen. Das kann ich sogar in der Praxis machen, wenn das in dem Fall ist. Dann kann man das unter einer lokalen Betäubung aufmachen und einfach wieder so ein bisschen anders vernähen, dass vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Aber auch Nähte, die schmerzhaft sind, Narben, ja, die kann man behandeln. Also ich mache das in der Praxis sehr, sehr gerne mit Neuraltherapie, dass das Gewebe wieder weicher wird.
Kannst du das mal kurz erklären für alle, die das noch nicht gehört haben und jetzt zum ersten Mal hören und denken, geil, ich kann was gegen meine Geburtsverletzung
tun. Ja, total gerne. Also Neuraltherapie ist im Endeffekt eine Injektionstherapie. Das heißt, ich spritze ein Medikament aus der Klasse der lokalen Betäubungsmittel, nicht aufgrund der Betäubung, sondern aufgrund der anderen Wirkungen, die das Medikament hat und die Abbauprodukte des Medikaments, die einfach die Durchblutung fördern, das Gewebe aufweichen und vor allem, das ist das Wichtigste, das vegetative Nervensystem, was ja Schmerz weiterleitet, reguliert und damit eben auch chronischen Schmerz runterdrosselt. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich merke meistens schon nach einer Behandlung, und es sind auch Kaiserschnittnarben, die ich damit behandle, dass es deutlich weicher wird, das Gewebe. Und das bringt sehr, sehr viel. Und was ich auch machen kann, ist es mit einem Laser zu behandeln. Also mit dem Vaginallaser komme ich ja auch sehr in die Tiefe und kann halt einfach das Kollagen neu aufbauen. Ich fange aber meistens gerne mit einer Neuraltherapie an. Narbenmassagen gibt es. Und was ich ganz wichtig finde, in der Stillzeit wirklich lokal auch Östrogene zu nehmen. Ich erkläre das immer wieder meinen Frauen. Gerade, also solange die Periode noch nicht einsetzt, sind wir hormonell gesehen wie in den Wechseljahren. Und was passiert mit den Frauen in den Wechseljahren? Die bekommen alle, oder wir werden es irgendwann auch, eine trockene, dünne Schleimhaut der Scheide. Das ist alles hormonabhängig. Und sind die Hormone weg, ja, wenn ich keine Periode habe, sind sie weg, ist die Schleimhaut wahnsinnig atroph und das tut weh. Und das ist ein Faktor, der zusätzlich beim Geschlechtsverkehr noch wehtun kann. Und was ja auch das ganze Bindegewebe, alles ist da hormonabhängig. Und gerade wenn ich auch mit Narbenabheilung vielleicht noch ein Problem habe, dann würde ich immer empfehlen, Östrogene zu schmieren, um einfach die Voraussetzung zu geben, dass das Gewebe auch gut regenerieren kann.
Mensch, also was für eine coole Podcast-Folge. Ich habe gerade so gedacht, also wirklich, ich glaube, das war so richtig, also wirklich geil informativ. Ja, ich glaube, wir sind auch schon am Ende angekommen.
Wir haben jetzt echt auch für Mama für werden, alles, für gerade Mama sein und für Frau bleiben einfach alles. Mal alle Themen abgehakt geil. Hier auf jeden
so,
Fall.
Aber hau mal noch ganz privat zum Schluss aus, was jetzt geht so langsam, geht so die letzten die Wochen. Die letzten Wochen haben angebrochen jetzt und ich glaube, du bist mental.
Ich bin gut bist beschäftigt. Dabei. Ja, auf jeden Fall. Ich hänge wieder in Studien drin und ich freue mich, dass wir bald unsere Beckenbodenfortbildung für Fachkräfte hier machen dürfen. Das unter anderem Mal, auch hier ne? in den Geil. Praxisräumen. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch einen Praxistag, den werde ich ein bisschen nach Fachgruppen aufteilen, weil ich denke, das ist gerade auch für die Frauenärztinnen super interessant ist, wenn wir ins Ultraschallgerät gehen, für die Hebammen dann auch ganz spannend ist, dass wir mehr in die Behandlung vielleicht auch reingehen, in das Untersuchen. Und ja, es wird 2 Tage online live Vorträge geben. Also meine Stimme reife ich noch ein bisschen aus. Bis dahin. Und da werde ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Wissen mitgeben. Es wird genügend Zeit geben, dass wir uns gemeinsam austauschen können. Und ihr werdet auf jeden Fall so viel Information bekommen, dass ihr nach der Fortbildung auf eure Patientinnen, eure Frauen gut mit dem Thema Beckenboden betreuen könnt und gerade im Rahmen der Schwangerschaft und der Nachsorge nach Geburt oder auch unter der Geburt, dass ihr da einfach euch sicher fühlt, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es mehr Anlaufstellen gibt, wo Frauen sich vorstellen können und es einfach auch sich mehr rumspricht und es nicht mehr eine Ausnahme ist, dass Frauen da einen Ansprechpartner vor Ort haben.
Voll geil, ich bin so gespannt. Es wird auf jeden Fall großartig.
Yes.
Wir sind nämlich hinten dran auch dabei, schon alles, das ganze Setup wirklich so zu machen, dass es auch eine sehr, sehr, sage ich mal, hochwertige Ausbildung oder Fortbildung gibt für alle Expertinnen und für das Fachpersonal, was sich da so zusammentun wird. Und das wird, glaube ich, ziemlich cool.
Yes.
Ne? Schön. Ich danke dir, meine Liebe.
Dito.
Falls ihr Fragen habt zu dem aktuellen Thema oder zu den Themen, die wir angesprochen haben, dann kommentiert gerne. Einfach bei Instagram, schreibt uns eine Nachricht und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.